Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich möchte Sie alle ganz herzlich willkommen heißen und Sie grüßen mit dem Wort des Johannes: Sehet, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und es auch sind. Amen. Und jetzt beten wir miteinander den Psalm 100. Psalm 100. Jauchze dem Herrn alle Welt. Kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Gehe zu seinen Toren ein mit Danken. Danket ihm, lobet seinen Namen. Und seine Gnade währet ewig. Wir treten vor dich, Herr Christus, und wir rufen zu dir. Hilf dem, der nicht glaubt, und dem, der dir nicht recht traut. Hilf dem, der keine Hoffnung hat. Und hilf dem, der nichts mehr wagt, der nicht mehr beten kann. Sieh uns an, Herr. Lass uns nicht ohne Antwort. Mach unseren Blick hell für den, der leidet. Lehre unsere Hände helfen, leite unsere Füße zum Einsamen. Du siehst uns an, Herr. Du lässt uns nicht ohne Antwort. Amen. Der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Es sei stille vor ihm, alle Welt. Herr, erhöre uns. Amen. Die Gemeinde Platz. Wir hören die Stuttgarter Bläserkantorei.
Thank you.
Als Schriftlesung hören wir aus dem 5. Mosebuch, dem 6. Kapitel. Dies sind die Gesetze und Gebote und Rechte, die der Herr, euer Gott, geboten hat, dass ihr sie lernen und tun sollt in dem Lande, in das ihr ziehet, es einzunehmen, damit du dein Leben lang den Herrn, dein Gott, fürchtest und alle seine Rechte und Gebote hältst, die ich dir gebiete. Israel, du sollst es hören und festhalten, dass du es tust, auf dass dir's wohlgehe und du groß an Zahl werdest, wie der Herr, der Gott deiner Väter, dir zugesagt hat in dem Lande, darin Milch und Honig fließt. Höre, Israel, du, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Amen. Und nun singen wir vom Lied, Wochenlied 99. Nun bitten wir den Heiligen Geist diese 4 Verse.
Heute am ersten Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest lesen wir die Epistel aus dem ersten Johannesbrief. Und dort im vierten Kapitel heißt es von Vers 16 ab: Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tage des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasset uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass er auch seinen Bruder liebe. Amen. Wir sehen hinein in unsere Herzen, liebe Gemeinde, viele Erinnerungen sind dort abgelegt. Ein richtiges Bildarchiv tragen wir mit uns herum. Da ist zum Beispiel das Bild des Vaters. Er suchte eine Ruhestandswohnung für sich und seine Familie. Die Ansprüche waren nicht gerade bescheiden. Ruhig sollte sie sein und nicht abgelegen. Groß, aber nicht zu teuer. Schön, aber nicht zu vornehm für die Enkel. Endlich war sie gefunden. Ein Ferienparadies zwischen Wäldern und Feldern. Und 4 Wochen vor dem Einzug war der Vater tot. Wir sehen noch die Trauer. Und Johannes sagt: Seht, welch eine Liebe. Oder wir sehen herum. Wir leben von gewachsenen Beziehungen. Viele Begegnungen sind frisch und lebendig. Da ist zum Beispiel die Gestalt des Nachbars. Immer denke ich noch gerne an diesen sympathischen Mann, weil er immer hilfsbereit war für alle Handlangerdienste, nannten wir ihn Mr. Freundlichkeit. Und plötzlich wurde er krank. Im Krankenhaus wurden bei ihm im besten Alter schwere, lebensbedrohende Karziome diagnostiziert. Und völlig hilflos lag er in seinem Bett. Wir sehen noch den Schmerz und Johannes sagt: Seht, welch eine Liebe. Oder wir sehen hinüber in unsere Stube. Die Tagesschau liefert uns das Weltgeschehen frei Haus. Beim großen Welttheater sitzen wir in der ersten Reihe. Und da ist dieser Kampf in Sarajevo. Geschütze werden in Stellung gebracht. Geschosse schlagen in Wohnvierteln ein. Flammen kommen aus Häusern. Frauen und Kinder sind immer die armen Opfer. Wir sehen den Krieg und Gott sagt: Seht, welch eine Liebe. Liebe Freunde, ist das nicht Hohn, angesichts von Schmerz von der Liebe zu reden? Ist das nicht Spott, angesichts von Trauer von Liebe zu reden? Ist das nicht Hohn und Spott, angesichts von Krieg und Leid und Tränen und Tod von der Liebe Gottes zu reden? Droben über dem Sternenzelt mag ein guter Vater wohnen, aber hier unten regiert der blanke Wahnsinn. Droben im Himmel mag es einen lieben Gott geben, aber hier unten hat er nichts zu melden. Droben in den Äonen mag eine einsichtige Linie zu erkennen sein, aber hier unten ist alles blindes Schicksal. Sartre, der französische Existenzialist, hat doch recht, wenn er sagte, ihrem Wesen nach und in erster Linie ist die Liebe Betrügerei. Und wenn Sie sich von dieser Liebe auch betrügt, betrogen und geprellt vorkommen, und wenn Sie sich auch von dieser Liebe überhaupt nichts mehr versprechen, weil Sie sie in Ihrem Leben und Ihrer Umgebung nicht mehr sehen, wenn Sie keinen Zugang mehr haben zu dieser Liebe, dann sagt Ihnen der Apostel, seht, welch eine Liebe, nur müsst ihr in die richtige Richtung sehen. Wer das Meer sehen will, kann nicht in die Berge gehen und die Gipfel bestaunen. Und wer die Wüste sehen will, der kann nicht in die Tropen gehen und dort in den Regenwald schauen. Und wer den Mond sehen will, der kann nicht in den Keller gehen und in die Finsternis starren. Und wer den Gott der Liebe sehen will, der kann nicht herum und hinüber und hineinsehen, sondern der muss zurücksehen und hinaussehen und voraussehen. Das wollen wir jetzt tun, unter Anleitung dieses feinsinnigen Evangelisten Johannes, der in seinem Evangelium und in seinen drei Briefen eigentlich nichts anderes wollte als eine Sehanleitung für die Liebe Gottes zu bieten. Unter seiner Sehanleitung wollen wir jetzt sehen, nämlich zuerst sehet zurück. Welch eine Liebe! Johannes zeigt uns den Vater. Er hat nicht die Züge eines Großvaters, der im Lehnsessel sitzt und die Welt nicht mehr versteht. Nicht die Züge eines Rabenvaters, der seiner Brut weder Futter noch Nest gönnt. Nicht die Züge eines Stiefvaters, der sich Kinder adoptiert und dann herumkommandiert. Dieser Vater, und so schreibt Luther, ist seiner Natur nach nichts anderes als Feuer und Brunst, das heißt, Liebe zu den Leuten, hier ist eitel Backofen der Liebe. Auf diesen leutseligen und kinderliebenden Vater weist dieser Apostel, wenn er ein Kapitel zuvor gleichsam als Einleitung schreibt, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt. Sein Liebeszeichen ist keine rote Rose mit dem Anhänger Ich liebe dich. Auch kein poppiger Aufkleber mit der lila Schrift I love you. Sein Liebeszeichen ist ein hölzernes Kreuz. Er blutete dafür. Er bezahlte teuer. Seine Liebe ist wahrlich kostbar. Sadhu Sundar Singh, der indische Christ und Prediger, der erklärte es einmal seinen Leuten mit dieser Geschichte so. An einem Königshof wurde ein Minister Christ. Und als der König diesen Minister fragte, warum er denn Christ geworden sei, antwortete der, weil Gott in Jesus zu uns kam, um uns zu erlösen. Und darauf sagte der König, was ist das? Was ist das für ein Gott, der sich selber um die Ausführung seiner Befehle kümmern muss? Ich gebe meine Befehle nur zu den Bediensteten, dann werden sie getan. Was ist das für ein armer Gott? Der Minister erbat sich einen Tag Bedenkzeit und bestellte bei einem Künstler eine lebensgroße Puppe, die genauso aussehen sollte wie das Kind des Königs. Und am anderen Tag war eine Bootsfahrt angesagt und jemand warf diese Puppe ins Wasser. Und als der König die sah, war er mit einem Satz im Wasser, um sein vermeintliches Kind zu retten. Und als der Minister ihn dann später fragte, Herr König, warum haben Sie diesen Befehl nicht einem Bediensteten weitergegeben? Dann antwortete er, weil ich das Herz eines Vaters habe. Und daraufhin der Minister: Und Gott? Und Gott sollte weniger Liebe zu seinen Kindern haben als Sie? Liebe Freunde, durch unsere Welt zieht ein breiter, trüber Strom. In den ist keine Puppe geworfen, sondern in den sind wir alle gefallen. Seit dem Sündenfall treibt die gefallene Schöpfung einem grässlichen Ende entgegen. Wir kriegen keinen Halt mit den Händen, wir kriegen keinen Boden unter den Füßen. Wir rudern und treiben und sinken. Wir sind rettungslos verloren. Wenn wir nicht von außen gerettet werden, genau das aber tut dieser Gott. Er taucht doch in diese Todesfluten ein. Sein Kreuz, das tief in den Grund gebohrt ist, das ist festen Halt für die Ertrinkenden. Wer am Kreuz bleibt, der bleibt am Leben. Das meint Johannes, wenn er sagt, wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott. Warum sich's dieser Gott nicht im Himmel gemütlich macht? Weil er das Herz eines Vaters hat. Warum ihm unser Elend ins Herz schneidet? Weil er das Herz eines Vaters hat. Weil sie und ich ihm nicht egal sind, weil er das Herz eines Vaters hat. Sehen Sie zurück, welch eine Liebe. Aber dann das andere, nämlich seht hinauf, welch eine Liebe. Johannes zeigt uns den Richter, damit aus dem Gott der Liebe nicht ein lieber Gott ist. Nicht wahr? Jeder von uns hat einen Charakter. Jeder von uns hat so seine Art. Keiner kann letztlich aus seiner Haut. Der eine hat immer den Mund offen. Eine Gesprächsrunde unterhält er ohne Punkt und Komma. Sein Redefluss ist wie ein Bach. Er ist ein gesprächiger Mensch. Oder ein anderer bringt den Mund nicht auf. Er beißt sich beinahe die Zunge ab, bevor er ein Wort sagt. Er ist schweigsam wie ein Grab. Doch er ist ein schweigsamer Mensch. Und ein dritter, der freut sich immer wieder, andere zu verletzen und ihnen Wehe zu tun. Er ist ein eigener Mensch. Und so hat Gott auch seine eigene Art. So hat Gott auch seinen eigenen Charakter. So könne Gott auch nicht aus seiner Haut fahren. Er lächle immer milde, er könne kein Wässerchen trüben und er nehme uns alle mit in den Himmel. Spätestens am jüngsten Tag wird diese Täuschung offenbar. Einmal ist unser Sterbetag, gewiss, aber das ist nicht das Letzte. Einmal ist unser Todestag, gewiss, aber das ist nicht das Letzte. Einmal ist unser Beerdigungstag, gewiss, aber das ist nicht das Letzte. Einmal ist der Gerichtstag. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Zum Aufruf kommt mein Fall. Und dann wird er kein Auge zudrücken, weil ich es bin. Und dann wird er nicht Gnade vor Recht ergehen lassen, weil ich ein so sympathischer Pfarrer war. Und dann wird er nicht milde lächeln, weil ich es bin. Ich habe kein anderes Urteil zu erwarten als das Todesurteil. Verdammt in alle Ewigkeit. Letztlich fürchtet unsere Furcht nichts anderes als dieses Gericht. Verloren, ewig verloren. Wenn es dennoch nicht nur Furcht, sondern Zuversicht, wie es hier heißt, Zuversicht am Tage des Gerichts gibt, dann nur deshalb, weil es Christus gibt. Er plädiert für den, der an ihn glaubt. Er steht für den, der mit ihm geht. Er rettet die Seinen, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Das heißt aber auch, auf dass alle, die an ihn nicht glauben, verloren sind. Liebe Freunde, extra Christus, non salum. Extra Christum, non salus. Außerhalb Christus kein Heil.
Außerhalb Christus ist Gott für uns Zorn. Aber in Jesus ist er die Liebe. Aber dann auch wirklich. Nämlich freigesprochen von Schuld, freigesprochen von Sünde, freigesprochen zum ewigen Leben. Ein Angeklagter, der weiß, dass er auch in der letzten Instanz freigesprochen ist, der mag alles, was er noch zu durchleben oder zu durchleiden hat, gelassen hinnehmen. Er weiß, am letzten Tage bin ich frei. Die Liebe zu Jesus, die wirft die Furcht hinaus. Und wenn Sie das letzte Gericht, liebe Freunde, wenn Sie das letzte Gericht nicht mehr fürchten müssten, wenn Sie das letzte Gericht nicht mehr fürchten müssen, vor was fürchten Sie sich dann? Vor Aufgaben, vor Menschen, vor Examen, vor Schmerzen, vor Krankheit, vor Altwerden, vor Sterben. Hab ich das Haupt zum Freunde und bin geliebt bei Gott, was kann mir tun der Feinde und Widersacher Rott? Sehet hinauf, welch eine Liebe! Aber auch das Dritte, nämlich, sehet voraus, welch eine Liebe! Johannes zeigt auf den Hirten. Es ist sicher kein Zufall, dass die erste Christusdarstellung, die wir besitzen, eine Darstellung aus den Katakomben ist, ein Katakombenfresko aus der ersten Hälfte des dritten Jahrhunderts. Und dort ist Jesus Christus dargestellt als ein Hirte mit Wanderstab und hochgeraffter Tunika, und er hat auf den Armen, auf der Schulter ein Schaf. Ist dies nicht ein Zeichen dafür, dass die, die getragen sind, auch tragen sollen? Wer Gott liebt, liebt den Bruder. Ist das nicht ein Hinweis darauf, dass die, die auf dem Rücken Jesu ihren Sitz haben, auch andere auf ihren Rücken nehmen sollen? Wer Gott liebt, der liebt auch den Bruder. Gott sei Dank steht hier nur die Einzahl. Gott sei Dank trägt Jesus nicht die ganze Herde. Gott sei Dank ist hier nur einer gemeint. Ich kann nicht alle tragen. Wenn ich alle lieben sollte, dann liebte ich keinen. Aber einer ist mir aufgetragen. Einer ist mir aufgeladen. Einer oder eine ist die Last für mich. Sehen Sie voraus, dorthin, wo Sie jetzt gehen. Vielleicht Ihr Sohn, der Sie mit Füßen tritt. Ihr Ehemann oder Ihre Ehefrau, die Ihre Seele zermartert. Ihre Arbeitskollegen, die Sie kaputt machen. Die Nachbarin, die so einsam ist. Die Aussiedlerin, die von allen geschnitten wird. Einer ist Ihnen aufgegeben. Eine oder einer ist Ihre Last. Ein Rabbi wurde von seinen Jüngern gefragt, oder ein Rabbi fragte seine Jünger, wann eigentlich es Tag sei, wann man es unterscheiden könne, wann Tag sei. Und der eine sagte, ja, wenn man einen Busch von einem Baum unterscheiden kann, oder wenn man einen Esel von einem Pferd unterscheiden kann. Und daraufhin sagt der Rabbi, nein, wenn man das Angesicht des Bruders erkennen kann, dann ist Tag. Deshalb, sehet voraus, welch eine Liebe. Sehet hinauf, welch eine Liebe. Sehet zurück, welch eine Liebe. Sehet, welch eine Liebe hat uns der Vater, der Hirte, der Richter erzeigen, dass wir Gottes Kinder sein sollen. Sehet, dann ist Tag. Sehet, dann ist Sonntag. Amen.
Wir beten. Herr, in einer Welt des Hasses und des Streites und der Angst sagst du das Wort von der Liebe. Wir danken dir für dieses gute Wort. Und nun bitten wir dich, öffne uns die Augen. Gib jedem einen Blick zu dir hin, dass wir dich wieder fürchten und lieben. Tritt für uns ein, nehme du uns in Schutz, hülle uns in deinen Mantel. Lass uns in dir, nur in dir geborgen sein. Herr, befreie uns von der tödlichen Eigenliebe, die unser Herz zu Stein macht. Gib uns deine Liebe, die sich in deinen Dienst stellt. Lehre uns die Hingabe unserer Kraft und Zeit an die, die ohne Hoffnung unter uns leben. Zeige uns den Weg zum Bruder unserer Schwester, zum Enttäuschten und Vergessenen, zum Verfolgten und Gescheiterten. Du kennst unsere Angeschlagenen und unsere Kranken. Und dort, wo der Hass regiert, wo sie kämpfen und kriegen und töten, lass dein Wort hinkommen. Schon ein wenig von deiner Liebe kann alles verändern. Ohne dich sind wir so ausgebrannt und mutlos. Fülle uns, stärke uns, leite uns, Herr, du selbst und niemand anders sei mit uns. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Liebe, du hast es geboten, dass man Liebe üben soll. 217, 6 und 7. Beim Opfer denken wir heute an die Aktion Hilfe für Brüder,
die wir gerne unterstützen. Gestern wurde mir gesagt, dass ein Kriegsschauplatz der südliche Sudan ist. Dort sind Christen eingeschlossen von den muslimischen Truppen des Nordens. Sie werden versorgt durch Flugzeuge allein mit Flugzeugen, Lebensmittel als auch Bibeln werden dort hineingebracht, hineingeflogen. Wir wollen diese Aktion für diese Brüder und Schwestern heute unterstützen. Herzlichen Dank für Ihr Geben. Von Montag bis Donnerstag wieder unsere 12-Minuten-Gottesdienst um 17.15 Uhr. Am Dienstagabend haben wir in unserem Gemeindehaus einen sommerlichen, festlichen Serenadenabend. Wir laden am Dienstag 20 Uhr alle zu diesem sommerlichen Abend recht herzlich ein. Dienstag 20 Uhr Gemeindehaus. Draußen in der Vorhalle werden heute wieder Bibeln verkauft. Wir nehmen an, dass Sie eine Bibel besitzen, aber es sind Bibeln zum Jahr mit der Bibel, die billig sind und die zum Weitergeben gedacht sind, draußen in der Vorhalle. Wir danken ganz herzlich der Stuttgarter Bläserkantorei unter Professor Scheible für ihr Blasen in diesem Gottesdienst. Nach dem Segen singen wir im Stehen, verleih uns Frieden gnädiglich, 139,1. Und als Orgelnachspiel hören wir die Fuge in H-Moll von Johann Sebastian Bach. Und nun gehen Sie mit dem Segen Gottes und lassen sich segnen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden.